rauskam, weil ich vieles wiedererkannte, mich an vieles erinnerte, beispielsweise diese furchtbare Zeit in den 70er Jahren, als Heinrich Böll freies Geleit für Ulrike Meinhof gefordert hat, was natürlich wiederum so eine Spiegelinfamie gewesen ist, weil das hat er gar nicht so genau gesagt, aber das kommt alles in diesem Buch vor und man erinnert sich daran oder wenn man sich nicht erinnert, dann wird man auch darüber belehrt, denn Hanjo Kesting hat ja nicht einfach nur die Interviews abgedruckt, sondern er hat sie auch mit sehr präzisen und inhaltsreichen mit einem Nachwort versehen, sodass man die einzelnen Autoren und die einzelnen Gesprächssituationen deutlich vor sich sieht. Es gibt eine ganze Menge darüber zu diskutieren und ich hoffe, wir werden das auch im Laufe des Abends tun. Aber bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen, wir fangen einfach an.
Ja, lieber Ulrich Greiner, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir in einer so ansehnlichen Runde beisammen sitzen. Und da wir von der alten BRD gesprochen haben, in dieser Abkürzung ist dieses Land BRD genauso untergegangen, wie die DDR untergegangen ist. Das war eine damals meist negativ gemeinte Bezeichnung der Westdeutschen Bundesrepublik. Sie existiert ja nach wie vor, diese Bundesrepublik. Man kann also nach wie vor BRD sagen, aber es verwendet heute niemand mehr. Und zu dieser BRD gehörte ja auch die Gruppe 47 als große Literaturinstitution, die bis 1967 existierte. Und da gab es die Institution der Stegreif-Rezension. Es gab da Schriftsteller, die lasen aus ihren Büchern, die noch nicht publiziert waren, vor und einige Kritiker oder auch Kollegen rezensierten dann diese Lesungen und was ich gerade von dir gehört habe, war so etwas, das fiel mir ein wie eine Stegreif-Rezension dieses Buches. Vielen Dank dafür, weil sie doch ziemlich positiv ausgefallen ist. Ja, also dieses Buch, ich war ein bisschen im Zweifel, weil einiges davon schon so lange her ist, ob es sinnvoll ist, das zwischen zwei Buchdeckel zusammenzubringen. Aber ich glaube, das Ergebnis zeigt doch, dass es in sich etwas Geschlossenes ist und dass man es in der Tat als eine in Gesprächsform entwickelte Literaturgeschichte dieser 40 Jahre verstehen kann. Das allererste Gespräch, das erste große Schriftstellergespräch, das ich geführt habe, ich muss dazu überhaupt, glaube ich, etwas sagen. Es sind ja Rundfunkgespräche, Gespräche, die für den Rundfunk aufgenommen wurden und meist in einer Sendelänge von einer Stunde ausgestrahlt wurden. Manchmal etwas länger, selten etwas kürzer. Und wir hatten einen Mitarbeiter, Heinz-Ludwig Arnold, dessen Name hoffentlich noch nicht ganz vergessen ist, der im Auftrag des NDR diese Schriftstellergespräche führte, aber als ich dann in diese Redaktion eintrat, hatte ich das Gefühl, ich will mich auch gerne daran beteiligen. Es gab das damals nicht sehr oft. Horst Bieneck hatte für den Bayerischen Rundfunk mal solche Gespräche geführt. Dann gab es 10 Jahre Pause. Dann fing Arnold an, diese Gespräche von Arnold sind in 4 Bänden gedruckt, auch als Höredition vorgelegt worden vor 15 Jahren in der Edition 2001, glaube ich. Und das hat mich auch mit ermutigt, den Versuch zu wagen, diese 18 Gespräche mit 16 Autoren. 2 Autoren sind doppelt vertreten, nämlich Siegfried Lenz und Hans Magnus Enzensberger, mit jemals 2 Gesprächen, wie gesagt, zwischen 2 Buchdeckel zusammenzupressen. Und das erste Gespräch ist mit Erich Fried und ich will Ihnen den Anfang des Nachwortes vorlesen, wenn du damit einverstanden bist, als Entrée in das Ganze. Am 2. Juni 1967, ein Datum, das einigen von Ihnen noch in Erinnerung sein wird, oder vielleicht als Datum zumindest nicht völlig unbekannt, wurde in Berlin der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration gegen den hierzulande innig hofierten Schah von Persien erschossen, an der Deutschen Oper in Berlin. Der studentische Protest und eine außerparlamentarische Opposition formierten sich. Die literarische Galionsfigur dieser Protestbewegung war in diesen Jahren der in London lebende Erich Fried, ein Dichter im Dienst politischer Veränderung. Ich sympathisierte mit der Veränderung, war aber skeptisch gegenüber dem Dichter, in dem ich damals nur den Protestpoeten sah. Ich las seine Gedichtbände, die er in rascher Folge erscheinen ließ, Die Beine der größeren Lügen, Unter Nebenfeinden, Die Freiheit, den Mund aufzumachen, und entdeckte allmählich, dass das Etikett Protestlyrik hier doch nicht so recht passen wollte. Denn da war auch eine Wortspielkunst von großer Virtuosität, eine souveräne Zitat- und Anspielungstechnik, eine Art lyrisches Sprachdenken, das Poesie und Erkenntnis scheinbar mühelos ineinander fließen ließ. Phonetische Experimente standen neben imaginativen Traumbildern, spitzfindig Ausgedachtes verband sich mit der Sprache des Unbewussten. Ich entdeckte mit einem Wort den Dichter Erich Fried und der Wunsch entstand, ihn persönlich kennenzulernen. Ich hatte gerade die Leitung der NDR Kulturabteilung übernommen. Im Oktober 1975 fuhr ich nach London. Versuch der Erinnerung. Eine Mittelstandsgegend in Hampstead, das Haus Dartmouth Road 22, ein typisches englisches Backsteinhaus mit vorgebautem Erker, vielleicht vom Ende des 19. Jahrhunderts. Frieds Arbeitszimmer ging zur Straße hinaus, aus dem gardinenlosen Fenster. Auf dem Fußboden ringsum Zeitungsstapel, geschichtete Bücher, Ordner und Kisten, angefüllt mit Manuskripten. Der Eindruck von Ordnung inmitten des Durcheinanders. Das Haus erfüllt vom Lärmspielen der Kinder. Manchmal steckte Catherine, die Fotografin und Malerin, Frieds Frau in seiner dritten Ehe, den Kopf durch die Tür. Er trug an diesem Nachmittag ein schwarzes, verwaschenes T-Shirt über dem massig wirkenden, kräftigen Körper. Über den Hüften ein schmaler, enger Gürtel, der die Figur einzuschnüren schien. Zum ersten Mal sah ich den schönen, großen Kopf vor mir. Das kraftvoll modellierte Gesicht, die dunklen Augen hinter der breitrandigen Brille, das volle dunkle Haar, das im Mittelscheitel auseinanderfiel. Wir sprachen über seine Kindheit in Wien, das Elternhaus, den blutigen Freitag des Jahres 1927, als 86 Arbeiter bei einer Demonstration vor dem Justizpalast von der Polizei erschossen wurden. Fried, damals erst 6 Jahre alt, sah die Bahren mit den Toten und Verwundeten. Es war ein bestimmendes Erlebnis. Er begann in dieser Zeit zu schreiben, Gedichte, ganz schlechte Gedichte, sagte er. Eines konnte er aber noch aus dem Gedächtnis zitieren. Zwischendurch wurde er ans Telefon gerufen. Ich wunderte mich, den versierten Übersetzer, ein zwar sicheres, aber für meine Ohren nicht sehr idiomatisches Englisch sprechen zu hören. England ist keine sehr assimilierende Kultur. In London fand Fried ein Domizil, aber keine Heimat. Der geistige Bezugsrahmen in all der Zeit blieb Deutschland und Österreich, die deutsche Sprache. Wir sprachen an diesem Londoner Tag auch über seine frühe Zeit in der britischen Hauptstadt, über die ersten Gedichtbände, die er mit 23, 24 Jahren veröffentlichte, noch im Krieg. Gedichtbände mit den seltsam emphatischen Titeln Deutschland und Österreich, antifaschistische Verständigungs- und Versöhnungslyrik, wieder die These, der einzig gute Deutsche ist der tote Deutsche. Wir sprachen über die Schwierigkeit im englischen Exil, ein deutsch schreibender Schriftsteller zu bleiben und über die Versuche, als Emigrant die Sprachisolation zu durchbrechen. Und wir sprachen über Frieds aktuelle politische Lyrik, das Protestgedicht, seine Möglichkeiten, Grenzen und Gefährdungen. Zum Schluss fragte ich ihn, welchen Sendetitel er sich für unser Gespräch wünsche. Er sagte ohne Zögern, Anläufe und Anfechtungen. Unter diesem Titel ging es dann in den Äther.
Danke. Ja, das Gespräch mit Erich Fried, ich habe es natürlich nachgelesen, ist in einer gewissen Weise auch bedrückend, weil er ja, du fragst ihn ja mehrmals, warum er eigentlich in London geblieben ist. warum er emigriert, das liegt ja auf der Hand, das erzählt er dann auch genauer, aber er hätte ja doch leicht, na so leicht nicht, weil er hatte Frau und Kind, aber er hätte ja nach Deutschland oder nach Österreich, seiner Heimat, zurückgehen können. Er hat es aber nicht getan. Und er scheint auch ein bisschen darunter zu leiden. Jedenfalls gibt er in dem Gespräch zu, dass das Problem, als deutsch schreibender Lyriker in London sein Leben zu fristen, ihn schon immer wieder beschäftigt hat. Zumal er sagt, du hast es ja auch zitiert, dass die englische Kultur oder das Leben in London für Fremde nicht besonders, die Menschen sind nicht besonders aufnahmebereit. Er hat sich immer dort fremd gefühlt. Warum, und das wäre jetzt meine Frage an dich, warum hat aber Fried diese bedeutende Rolle gespielt, die du eingangs erwähnt hast, in den 60er Jahren?
Also die bedeutende Rolle hat er ja in Deutschland.
In Deutschland gespielt, ja.
In Westdeutschland gespielt, weniger in der DDR, obwohl er dort auch gelesen wurde. Aber um auf diese Frage kurz einzugehen, warum ist er nicht zurückgegangen nach Deutschland oder Österreich? Er war ja ein in Wien geborener Jude, 1921 in Wien geboren. Es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, nach Israel zu gehen. Er hatte aber eine sehr kritische Position gegenüber Israel, hat den Gedichtband Höre Israel 1974 nach dem Yom Kippur-Krieg veröffentlicht und darin sehr scharf die israelische Politik gegenüber den Palästinensern kritisiert, wo wir sofort ein aktuelles Thema haben, ein gegenwärtiges Thema. Das hat sich in diesen 50 Jahren zwar in Manifestationen etwas verändert, aber in der Grundproblematik ist es geblieben. Also Israel war für ihn keine Option. Aber so viel er auch in Deutschland war und auch in Österreich, er war ein reisender Wanderpoet. Ja, er war unaufhörlich unterwegs in Berlin, in Hamburg, Hannover, Bremen, hatte überall auch Konnexionen. Er fuhr auch oft nach Wien. Aber die Rückkehr, nicht nur aus familiären Gründen, die hat er, glaube ich, nie ernstlich erwogen. Und das verbindet ihn ja bis zu einem gewissen Grad mit anderen Autoren seiner Generation, wie Paul Celan, der dann in Paris lebte, oder mit Jean Améry, der auch aus Österreich kam, der bis zu seinem Tod in Brüssel blieb, aber dann nach Österreich reiste, um sich 1978 dort das Leben zu nehmen, im Salzburger Hof in Salzburg, im österreichischen Hof in Salzburg. Aber er lebte bis dahin in Brüssel und Peter Weiß, der nach der Emigration bis zu seinem Tod in Stockholm blieb. Also bei diesen Autoren, emigrierten Autoren, gab es offenbar eine Hemmung, aus der Emigration wieder nach Deutschland zurückzukehren, obwohl sie als Schriftsteller vor allem in Deutschland existierten. Das ist keine Antwort auf diese Frage, aber der Versuch, ihn in ein Gruppenbild hineinzustellen, wo wohl ähnliche Motive eine Rolle gespielt haben.
Ich erinnere gut, dass Erich Fried damals in aller Munde war und es ist ja auch damals schon nicht üblich gewesen, dass man Lyrik gelesen hat. Aber die Gedichtbände von Erich Fried waren ja wirklich Bestseller und man hat auch darüber gesprochen. Es waren ja zum Teil sehr erotische Gedichte, auf angenehmste Weise erotisch, aber es waren letzten Endes immer politische Gedichte, aphoristisch zugespitzt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, also auch mal eine Frage an dich, kann man sich vorstellen, dass diese Art von politischer Lyrik heute noch irgendwie eine Rolle spielen könnte?
Das ist natürlich bis zum Beweis des Gegenteils schwierig zu beantworten. Es existiert auf diese Weise eine politische Lyrik nicht mehr, wie Fried sie praktiziert hat und wie auch andere Autoren sie damals praktiziert haben. Das hat aber sicher auch damit zu tun, dass die Vorstellung, man könnte mit Literatur in die politische Welt eingreifen und etwas bewirken, bei den Lesern dieser Gedichte etwas bewirken, die hat sich auch verändert. Die Literatur ist im Verhältnis zu den Autoren der 70er und 80er Jahre viel marginaler geworden. Ich glaube, kein Autor könnte heute mit diesem Anspruch mehr auftreten, weil er einfach nicht mehr diese Reichweite hat, die damals Autoren wie Fried, Grass, Walser, Enzensberger, Rühmkopf mit ihren Büchern noch erreicht haben. Dieses vorletzte Buch, Gedichtbuch von Erich Fried, Liebesgedichte, wurde ja mit ungefähr 60.000 Exemplaren damals gedruckt, war der meistverkaufte Gedichtband der westdeutschen Nachkriegsliteratur. Daran ist heute überhaupt nicht mehr zu denken.
Naja, es hat natürlich auch eine Rolle gespielt, also in diesem Gespräch ist das ja auch ein Thema, die immer virulente und oft auch herzzerreißende Auseinandersetzung über den Kommunismus. Denn natürlich war Fried als verfolgter Jude, ist das auch sofort einzusehen, hat er seine Hoffnung in den Kommunismus gesetzt, wurde dann naturgemäß, kann ich fast sagen, enttäuscht und hat auch irgendwie mit dem kommunistischen Thema nie wirklich abgeschlossen. Das spielt auch eine Rolle in dem Gespräch, dass er wollte sozusagen nicht zu den Kommunistenfeinden überlaufen. Er konnte aber auch nicht den Kommunismus, wie er sich damals darstellte, vorbehaltlos begrüßen. Und da gibt es übrigens auch eine gewisse Parallele. Sind wir jetzt eigentlich schon bei Eggebrecht? Ja, der käme jetzt. Weil bei Eggebrecht haben wir eigentlich ein ganz ähnliches Problem. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Also zu Axel Eggebrecht muss man vielleicht noch etwas mehr sagen als zu Erich Fried, weil der Name Eggebrecht nicht völlig vergessen ist, aber sich doch etwas stärker verflüchtigt hat gegenüber Fried, der auch heute noch verkauft wird mit seinen Gedichtbänden. Der Wagenbach Verlag hat ja auch zu seinem 100. Geburtstag vor 3 Jahren, 2021, nochmal ein Buch von Fried herausgebracht und erklärt nach wie vor, dass Fried sich ganz gut verkauft im Verhältnis zu anderen Lyrikern. Das kann man von Eggebrecht keineswegs mehr sagen. Eggebrecht war übrigens Mitglied dieser Akademie der Künste. Ich kann mich sehr gut erinnern, er ist ja 91 Jahre alt geworden und wir wollten hier in der Akademie der Künste unter der Präsidentschaft deines Vorgängers Armin Sannig, Ulrich Graner war ja Präsident dieser Akademie und ich hatte die Freude, für ein Jahr sein Vizepräsident sein zu dürfen, aber unter der Präsidentschaft von Armin Sannig wollten wir den 90. Geburtstag von Axel Eggebrecht feiern. Der wollte aber gar nicht sich feiern lassen und sagte, ich komme nicht. Und alle hatten sich hier versammelt. Das war noch nicht hier, das war noch das alte Gebäude dort an der Kunsthalle. Ja. Und er wollte nicht hinkommen und wir warteten alle auf ihn, aber er war nicht zu erweichen und dann mussten wir seinen Geburtstag ohne ihn feiern. So war Axel Eggebrecht. Und jetzt überlege ich mir, ob ich, um diesen Namen einzuführen, auch diesen kurzen Text über ihn lesen soll, weil daraus sich manches auch mit der Frage zum Kommunismus dann ergibt. Das Gespräch mit Axel Eggebrecht sollte zunächst im Januar 1979 zu seinem 80. Geburtstag aufgenommen werden. Aber aus gesundheitlichen Gründen musste er absagen. Wandernde Granatsplitter, die er sich im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs zugezogen hatte, 1918, zwangen ihn immer wieder und noch im hohen Alter auf den Operationstisch. Er hat, glaube ich, 33 Operationen in seinem Leben erlebt mit wandernden Granatsplittern aus diesem Jahr 1918, als er 19 Jahre alt war. In seiner zweiten Lebenshälfte war Eggebrecht besonders im deutschen Norden ein weithin bekannter Autor und vor allem ein berühmter Rundfunkjournalist. Damals war das Radio noch ein Leitmedium und Eggebrecht war ein Pionier des Radios, nach 1945 Mitbegründer des Nordwestdeutschen Rundfunks, vor der Teilung zwischen NDR und WDR. Wenn dieser Sender schnell Profil, Einfluss und Ansehen gewann, dann war es Journalisten von seinem Schlage zu verdanken. Von allen war er der wichtigste und profilierteste, besonders in der älteren Generation. Dabei wusste er wie kaum ein anderer, den Dialog mit den Jungen zu führen. Ein streitbarer Mann voller Energie und der Leidenschaft für die Vernunft. Seine Autobiografie schloss er mit den Sätzen: Der Glaube an die Vernunft ist meine Religion. Die Geschichte lehrt mich, dass dieses als banal verschriebene Ideal eine beweisbare Realität ist. Sie wird nur erkennbar, wenn man lange Zeiträume überschaut. 1899, als Sohn einer Leipziger Arztfamilie geboren, war er 18 Jahre voll nationaler Kriegsbegeisterung in den Krieg gezogen, den er trotz schwerer Verwundung hauptsächlich als Abenteuer erlebte. Abenteuerlich war auch die Zeit danach, die Jahre der jungen und labilen Weimarer Republik, in denen er sich eine Zeit lang bei den Freikorps herumtrieb, den rechtsstehenden Freikorps, bis ein schlimmer antisemitischer Zwischenfall ihm Gewissen und Bewusstsein schärfte. Er politisierte sich nach links, schloss sich den Kommunisten an, reiste nach Moskau, hörte Trotzki auf dem Roten Platz sprechen und beobachtete die Anfänge des Stalinismus, auch die Rivalität und Ranküne unter den deutschen Genossen. Bereits 1925, viel früher als andere sogenannte Renegaten wie Köstler und Silone, verließ er die Partei, um sich fortan keiner anderen mehr anzuschließen. Er lebte in Berlin, angezogen vom Glanz der sogenannten goldenen 20er Jahre, entdeckte die neuen Medien, Film und Radio, begann zu schreiben, Drehbücher, Kritiken, Beiträge für linksbürgerliche Blätter wie die berühmte Weltbühne. Deren erster Chefredakteur Siegfried Jakobson wurde sein Förderer und Vorbild. Egebrechts knappe, schnörkellose Prosa im Stil der neuen Sachlichkeit war auf der Höhe der Zeit, aber zeitgemäßer war eine schlechte Romantik voll realer Schrecken. Die Nazis steckten ihn 1933 für einige Monate ins Konzentrationslager, danach erhielt er Berufsverbot. Er schlug sich durch als Drehbuchautor für Unterhaltungsfilme. Zwischen 1933 und 1945 ist keine einzige gedruckte Zeile von ihm erschienen. Bei Ende des Krieges war er 46 Jahre alt. Zu alt, um sich noch ganz für die Literatur zu entscheiden. Nun drängte ihn alles zu wirken. Sein Beruf wurde der Hörfunk. Seine glänzendste Begabung war die Kunst der freien Rede. Wer ihn auf irgendeinem Podium erlebte, vor dem Mikrofon oder der Kamera, staunte immer aufs Neue über seine geistige Beweglichkeit, seine rhetorische Leidenschaft, seinen intellektuellen Charme. So wurde er zum Vorbild für eine ganze Generation von Rundfunkjournalisten, die, wie der Autor dieses Buches, aus seiner Schule hervorgingen. Ich habe viel von ihm gelernt, einfach qua Beispiel. Er entschlackte meinen akademischen Stil durch vorbildhafte Knappheit und Sachlichkeit, bestärkte meine Aversion gegen alles Hochtrabende, Verstiegene, Geschraubte, gegen die Geheimcodes der Gebildeten und das Prunken mit eigenem Wissen. Er sah in mir wohl seinen, wie soll ich es nennen, Lieblingsschüler. Große Ehre, dass er mich 1975 bei Erscheinen seiner Autobiografie bat, in der Buchhandlung Felix Jude am Hamburger Neuen Wall die Laudatio zu halten. 5 Jahre später gab er ein vielbeachtetes Buch heraus, das den Titel »Die zornigen alten Männer« trug und worin 11 Autoren auf 3 Jahrzehnte bundesdeutscher Entwicklung zurückblickten. Dieses Buch war der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, das wir mit einigen Monaten Verspätung im Mai 1979 nachholten. Es wurde von ihm so lebendig, anschaulich und eloquent geführt wie immer und konnte schnittfrei gesendet werden. Vielleicht nutzen wir die Chance, einen O-Ton, also 2 Minuten, einen kurzen Ausschnitt aus diesem Gespräch zu hören, um ein bisschen von der Anmutung dieser Gespräche in dieser leider etwas behindernden Akustik dieses Saales. Hoffentlich gelingt's.
Ich erinnere mich an eine Sendung des ersten Fernsehprogramms vor 2 Jahren vielleicht, die hieß »Je später der Abend«, wo Sie sich vor einem Millionenpublikum als einen solchen ideellen Kommunisten bezeichneten. Das verschlug wohl manchen den Atem und der deutsche Michel duckte sich da ganz tief.
Ja, dann muss man eben alt genug werden, dass man das sagen darf.
Denn der Kommunismus, ja nicht nur dieses, der Kommunismus ist ja, wird ja bei uns vollständig identifiziert mit dem anderen deutschen Staat
mit der jenseits DDR.
Der Mauer. Ja, man muss so alt werden, um es sagen zu dürfen. Wie viel, entschuldigen Sie das Wort, wie viel Narrenfreiheit des alten, zornigen Mannes ist dabei?
Das muss ich zugeben, sicher, Sie haben vollkommen recht. Aber nun kommt es darauf an, dass man diese Narrenfreiheit, wenn man kann, ein bisschen ausnutzt. Das fühle ich allerdings als Pflicht. Das muss ich schon, kann ich gar nicht verheimlichen. Nicht wie mir die... Ich habe gar nicht so wenig rechte Freunde gehabt. Dieselbe Geschichte wie mit dem Agnostizismus, von dem ich schon gesprochen habe. Ich war immer gut bekannt und konnte mich gut vertragen mit überzeugten Katholiken zum Beispiel. Viel besser als mit den Lauen in der Mitte. Sie wissen, wie alle Agnostiker kenne ich die Bibel ein bisschen. Ja, die Lauen, die Gott ausspeien wird. Nicht? Also mit denen haben wir beide nicht, die Frommen und ich nichts im Sinn. Und genauso ist es mit der Politik. Die wirklichen Konservativen, die kann ich durchaus verstehen. Aus vielen Gründen ist es ihnen mehr daran gelegen, das Gute an dem, was heute besteht, zu erhalten, als das Schlechte auszutilgen und zu ändern. Ist ja auch ein schweres Geschäft, sicher. Aber wissen Sie, es ist, ich komme nicht davon weg, das sitzt in mir nun ganz fest. Vielleicht, weil es zu spät gekommen ist, nach einer wirren, abenteuernden Jugend. Aber von meinem 21. Jahr hat sich eigentlich in diesen Dingen nichts mehr geändert. Beweis: Als mich die Nazis im März 1933 verhafteten, wurde ich als Kommunist bezeichnet, was ich längst nicht mehr war. Im Gegenteil, ich hatte gegen die geschrieben, debattiert. Sie wissen, dass ich lange Mitarbeiter der Weltbühne war. Die weiß Gott kein kommunistisches Blatt. Das ist wieder ein anderes Kapitel. Aber ich habe denen doch nicht auseinandergesetzt, dass ich kein Kommunist werde. Hätte ich mich ja geschämt, nicht? Das ist doch klar. Nun kommt wieder was Komisches. Weil ich bei den Nazis als Kommunist eingesperrt war, nennen mich heutige Rechte auch wieder Kommunisten. Es ist sehr verzwickt. Es ist ein schwieriges Jahrhundert, in dem wir leben. Und da muss man schon sehr viel eigene, sagen wir mal, den Willen haben, seinen Zorn ein bisschen in Wirkung umzusetzen, um das dauernd zu ertragen. Ich vertrage es mit viel Vergnügen.
Als Sie 1972...
Okay, danke, ja.
Also das war Axel Eggebrecht, damals 80 Jahre alt, als dieses Gespräch aufgenommen wurde.
Ja, ja, sehr gut. Axel Eggebrecht ist mir natürlich vom Namen her ein Begriff, aber ich habe ihn erstens nie wirklich kennengelernt und zweitens, das muss ich an der Stelle sagen, bin ich kein Rundfunkmann, jedenfalls nicht annähernd so, wie du es warst und wahrscheinlich immer noch bist. Du warst ja von 1973 bis 2006, Hauptabteilungsleiter Kulturelles Wort in Hannover. Das ist ja eine unglaublich lange Zeit. Und du hast natürlich in dieser Position Rundfunkgeschichte geschrieben und Rundfunkgeschichte bedeutete, das weiß ich doch sehr wohl, bedeutete damals noch etwas ganz anderes als heute. Denn der Rundfunk, erklärst du am besten vielleicht selbst, warum war der Rundfunk für die deutsche Literatur, nicht allein, aber auch für die Literatur und für das deutsche Geistesleben so bedeutend?
Ja, als ich die Redaktionsleitung 1973 übernahm, war die beste Zeit der Kooperation oder der Symbiose von Rundfunk und Literatur ja schon fast vorbei. Ja. Das war ja in den 50er und 60er Jahren, als die meisten deutschen Autoren vom Rundfunk lebten. Sie hätten ja finanziell gar nicht existieren können. Wer nicht gerade ein Bestseller-Autor war, konnte von seinen Büchern nicht leben. Und wenn man an die berühmte Tagung der Gruppe 47, da ist sie schon wieder, der Gruppe 47, 1952 in Niendorf, wo die einzige Lesung an der Paul Celan teilgenommen hat und Ingeborg Bachmann teilgenommen hat, die fuhren anschließend eingeladen vom damaligen Intendanten Ernst Schnabel, der ein Schriftsteller war, nach Hamburg ins Funkhaus und nahmen ihre Gedichte auf. Und Ingeborg Bachmann war verblüfft, dass sie dafür so viel Geld bekam für diese eine halbstündige Rundfunklesung, wie sie sonst im ganzen Monat verdiente. Das war eine wichtige Grundlage. Viele Autoren haben das bestätigt, sogar Erfolgsautoren wie Siegfried Lenz, der sagte, bis zur Deutschstunde habe ich vom Rundfunk gelebt, für den er Features, Hörspiele und Ähnliches geschrieben hat. Und auch einfach Lesungen, die aus den Erzählungen und Romanen, die entstanden, die aufgenommen wurden, wurden relativ gut bezahlt im Verhältnis zu den Druckhonoraren. Ja. Das blieb so bis zum Ende des Jahrhunderts und nahm danach ab. Es hat natürlich auch andere Gründe gegeben, weil dann in den 70er Jahren natürlich der Siegeszug des Fernsehens, ja, begann und heute redet man schon von der Krise des Fernsehens, die ist längst abgelöst worden ist bei der jüngeren Generation durch andere Medien. So geht das also in Wellen, die sich in 30 Jahren vollziehen. Und wenn man von der gloriosen Rundfunkzeit spricht, dann ist das natürlich irgendwie keine Verklärung dieser Epoche, aber es ist eine untergegangene Epoche.
Ich weiß nicht, ob es eine Verklärung ist. Also ich meine zum Beispiel, ich habe mich eine Zeit lang auch mit Günter Eich beschäftigt. Er hat ja eine gewaltige Hörspielproduktion gemacht. Und das war die Zeit, in der auch ich noch Radio gehört habe. Natürlich habe ich als kleiner Junge Radio gehört, wie alle kleine Jungs, wegen der Kinderstunde, und habe natürlich dann immer das Ohr an das Radio gepresst. Damals war das Radio noch was ganz Innovatives. Aber es hat eben tatsächlich viele Schriftsteller nicht nur ernährt, sondern es hat auch eine ganz eigene Gattung hervorgebracht, nämlich das Hörspiel. Ne? Mir hat übrigens mal Uwe Timm, der vor einigen Tagen hier gewesen ist als Gast dieser Akademie, erzählt, dass er in frühen Jahren, als er als Schriftsteller noch nahezu unbekannt war, völlig pleite war. Und er wusste nicht, wie er sein Weib und sein Kind ernähren konnte. Und da hat er Hans Grössel im WDR Köln angerufen. Und Hans Grössel hat ihm einen Auftrag erteilt. Und Uwe Timm gehorsam hat den Auftrag erledigt und bekam ein Honorar, von dem er schon wieder 2 Monate leben konnte. Ne? Das ist schon unglaublich. Ne?
Ja. Es gab natürlich Autoren, die man auf diese Weise auch am Leben erhielt. Ich will jetzt mal ein Beispiel nennen aus meiner unmittelbaren Erfahrung, zum Beispiel der fast tragische Fall von Gisela Elsner, die in den 60er Jahren eine Erfolgsautorin war. Jetzt komme ich auch gleich zu dem Geständnis, dass leider in diesen 18 Gesprächen nur ein Gespräch mit einer Frau vorkommt, was natürlich entschieden ein Manko dieses Buches darstellt. Ich will es gleich offen benennen. Darüber kann man vielleicht auch sprechen, was die Gründe dafür sind, weil auch da in dieser Hinsicht waren die Zeiten etwas anders. Aber Gisela Elsner zum Beispiel, die mit ihren Büchern, vor allem nachdem sie beim Rowohlt Verlag verabschiedet wurde und keine Möglichkeit mehr hatte zu veröffentlichen, buchstäblich auf der Straße saß und Bettelbriefe schrieb und um Rundfunkhonorare. Nun kann man nicht einfach Aufträge erteilen, nur um jemanden auf soziale Weise zu unterstützen. Es muss ja eine akzeptable Sendung dabei noch herauskommen. Das gelang dann in den meisten Fällen. Aber das war so ein Fall wie bei Uwe Timm, der nichts mehr zu beißen hatte, auch in den späten Jahren von Gisela Elsner, die ja mit den Riesenzwergen 1963 als Erfolgsautorin begonnen hatte und eine ganz steile Karriere vollzog zunächst und die dann ziemlich brutal Ende der 80er Jahre abbrach. Und sie ist ja dann 1993 oder 94 in München aus der 5. Etage ihres Wohnhauses aus dem Fenster gesprungen.
Ja. Da wir gerade über Lücken dieses Buches reden oder über das, was nicht drin ist, der gesamte Bereich der DDR fehlt. Warum?
Ja. Der ganze Bereich der DDR fehlt. Also es fehlt die DDR, es fehlen auch Frauen. Ich habe zahlreiche Gespräche mit Schriftstellerinnen geführt, Gabriele Wohmann, Eva Demski, Irmtraut Morgner. Ich glaube, das erste Gespräch mit Hertha Müller 1987, als sie gerade aus Rumänien in die Bundesrepublik übergesiedelt war. Aber das waren alles Gespräche, die über einzelne Bücher gingen. Also der Anlass dazu waren einzelne Bücher, die gerade erschienen waren, die sich vom Charakter her dieser Gespräche, meist auch kürzere Gespräche, die 10 oder 15 Minuten dauerten, für dieses Buch nicht eigneten. Aber keine großen Porträtgespräche. Das lag natürlich auch daran, dass es damals, ich wage mal diese etwas pauschale Aussage, nicht so viele renommierte schreibende Frauen gab. Und in der NDR-Redaktion, die ich leitete, gab es als Literaturredakteurin damals Gisela Lindemann und als ihren Nachfolger Wendt Kessens, der heute Abend hier im Saal sitzt, und Autoren wie Christa Wolf und Irmtraut Morgner wurden von Gisela Lindemann als ihr persönlicher Besitz sozusagen behandelt, dass sie Gespräche mit Autorinnen ihrerseits führen sollte. Und später war Autoren beispielsweise wie Brigitte Kronauer und Elfriede Jelinek war eben Wendt Kessens der Gesprächsleiter dieser Gespräche. Ja. Und deswegen habe ich mir halt die Autoren ausgesucht, zu denen ich auch einen besonderen Draht hatte und wie sich die Situation manchmal so fügte. Aber ich sehe es trotzdem als ein Manko dieses Buches an. Schwieriger ist die Frage mit der DDR. Es gab eine Reihe von Autoren in Hannover, wo der NDR seine Kulturredaktion lokalisiert hatte. Die saß in Hannover im Funkhaus. Das war, DDR-Autoren gingen ein und aus. Sie waren unaufhörlich da, ob das nun Stefan Hermlin war oder Stefan Heim oder Irmtraut Morgner oder Christa Wolf oder Klaus Schlesinger oder Fritz Rudolf Ries. Und all diese Autoren waren ständige Gäste des Funkhauses. Aber es war immer etwas schwierig mit diesen Gesprächen, Porträtgesprächen, weil diese Autoren darüber nachdenken mussten, wie das, was sie dann sagten in die westlichen Mikrofone, wie das im Osten in der DDR aufgenommen werden würde. Ich kann mich sehr gut erinnern an das erste Gespräch, das ich auf der Buchmesse 1974 mit Stefan Heim aufnahm. Er hatte damals gerade sein Buch »Fünf Tage im Juni« veröffentlicht. Das war ein Roman über den 17. Juni, also den Aufstand des 17. Juni. Der war viel früher geschrieben worden, dieser Roman, und er konnte diesen Roman aber in der DDR nicht veröffentlichen, dort ohnehin nicht, und er kriegte auch ein Verbot, diesen Roman in Westdeutschland zu veröffentlichen. Darüber hat er sich dann 20 Jahre später hinweggesetzt und ihn 1973 bei Bertelsmann, glaube ich, im Westen veröffentlicht. Das konnte er sich noch erlauben, aber wenn er ein Interview darüber gab, war das ein Problem. Und wir saßen auf der Buchmesse und begannen unser Gespräch, und er holte ein Tonbandgerät aus seiner Tasche heraus und ließ das mitlaufen. Und ich sage, warum lassen Sie das mitlaufen? Wir zeichnen das doch hier im Ü-Wagen des NDR auf. Sagt er, ja, aber ich möchte ja nicht, dass Sie da irgendwelche Sätze rausschneiden und die dann irgendwie gegen mich verwendet werden können.
Oh Mann, ja.
So, das kam wohl auch vor, diese Erfahrung, dass die Autoren der DDR, dann sagten sie irgendwas und den ersten Teil des Satzes, der wurde gesendet, und der zweite Teil des Satzes wurde nicht gesendet. Also solche Erfahrungen gab es auch. Und das war ein Hindernis für diese Autoren, sich, glaube ich, vor westlichen Mikrofonen zu äußern. Und dann kam ja 1976 natürlich die Biermann-Affäre. Das war ja nur 3 Jahre, nachdem ich diese Funktion übernommen hatte, und die veränderte ja ohnehin vieles im Verhältnis zwischen DDR-Literatur. Und dann gab es Karl Corino, der diese Sendereihe im Hessischen Rundfunk machte, Transit, wo er speziell mit DDR-Literatur sich beschäftigte, die eine sehr dezidiert gegen die DDR-Literatur gerichtete
Sendung. Lass uns doch mal ganz kurz über die handwerkliche Seite reden. Wenn man das Buch nämlich liest, als Profi, der ich ja auch bin, liest, wundert man sich, wie astrein die Leute formulieren, sozusagen. Wie muss mir die, haben die Leute so perfekt gesprochen, oder du hast dann hinterher was rausgeschnitten oder reingeschnitten? Oder wie geht das praktisch?
Also 2 Aspekte, die Gespräche wurden aufgenommen, zur Hälfte etwa in Rundfunkstudios in Hamburg oder in Hannover, oder zur anderen Hälfte mit Bandgeräten, die ich mitnahm, nach London zum Beispiel zu Erich Fried, und dort, da gab es diese schweren, aus der Schweiz kommenden Geräte, die Nagra hießen, die eine besondere Tonqualität garantierten, die hier, wenn man das in der nicht so idealen Akustik abspielt, nicht so ideal mehr wirkt. Also das zur technischen Seite des Problems. Und dann gab es natürlich die Frage, wenn man diese Gespräche vom Tonband dann transkribiert und in eine Schriftform bringt.
Genau.
Dann habe ich mir auch für dieses Buch gelegentlich herausgenommen, eine Wortstellung im Satz mal zu verändern, eine Inversion zu verändern, dass das Verb am Ende steht oder so. Und da habe ich gelebt von 75 bis 77, und dann wird im Buch daraus, habe ich von 77 bis 75, von 75 bis 77 gelebt. Also das, und viele Äs oder abgebrochene Sätze, unvollendete Sätze.
Aber haben die Autoren das nochmal lesen dürfen, was du da hast?
Ja, selbstverständlich. Gut. Ja, die sind also als Gespräche in dem Sinne autorisiert.
Ja. Nein, es liest sich perfekt, und ich habe nur darüber nachgedacht, also wenn wir zum Beispiel jetzt unser Gespräch aufnehmen, dann müsste man da wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen was dran tun. Aber egal. Du hast an einer Stelle erwähnt, als du damals nach Köln gefahren bist, da ist mir das nämlich aufgefallen, als du nach Köln zu Heinrich Böll gefahren bist, in die Hülschrater Straße, dass ihr gar nicht miteinander reden konntet. Das heißt, ihr konntet natürlich reden, aber ihr konntet das Interview nicht beginnen, weil deine Tonmeisterin, oder wie soll ich sie nennen, irgendwie sich in der Adresse vertan hatte. Und da ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass du nicht, heute würde man, wahrscheinlich ginge das sogar, würde man das Handy rausziehen und auf den Tisch legen, das würde astrein aufgenommen. Wahrscheinlich wärt ihr nicht zufrieden damit beim Rundfunk, aber man könnte es ganz gut verstehen. Aber damals musste deine arme Tonassistentin mit einem schweren Nagra-Gerät durch Köln stolpern.
Ja, das war ein Gespräch, das aufgenommen wurde im Dezember 1977 zum 60. Geburtstag von Heinrich Böll. Am 21. Dezember 1977 war sein 60. Geburtstag, es war Anfang Dezember. Und um nicht dieses schwere, kofferschwere Nagra-Gerät nach Köln mitschleppen zu müssen, die Rundfunkanstalten kooperierten. Ja, hatte ich beim Westdeutschen Rundfunk eine Technik bestellt, die in die Hülchrather Straße kommen sollte. Aber dort hatte man noch eine alte, vergangene, ältere Adresse von Heinrich Böll und sie war zunächst da aufgekreuzt und brauchte dann eine Stunde, die uns dann die Gelegenheit gab, ein Vorgespräch zu führen, bevor wir dann das Gespräch aufgenommen haben. Und das würde ich auch gerne vielleicht mit Ihrer und deiner Erlaubnis aus dem Buche vorlesen. Einige der in diesem Buch versammelten Gespräche hatten äußere Anlässe, in der Regel runde Geburtstage. Die Gelegenheit boten, ein literarisches Werk im Dialog mit seinem Autor oder seiner Autorin neu zu befragen. Im Dezember 1977 wurde Heinrich Böll 60 Jahre alt, ein Datum, das sich unmöglich übergehen ließ. Böll war zu dieser Zeit der repräsentative westdeutsche Schriftsteller. In seinen frühen Jahren die literarische Stimme der Trümmergeneration, 20 Jahre später Nobelpreisträger für Literatur. Die Preisverleihung in Stockholm im Dezember 1972 hatte symbolische Züge, die über das rein Literarische hinauswiesen. Man feierte in Böll weniger den großen Schriftsteller als die Verkörperung des guten Deutschen, den Streiter gegen Restauration und Wirtschaftswunder, den Anwalt der kleinen Leute oder, um eine Metapher aus dem Roman Billard um 21:30 zu verwenden, den Vorkämpfer der Lämmer gegen die Büffel. Der Gefahr, in die Rolle einer Galionsfigur gedrängt zu werden, war Böll sich bewusst und immerzu bemüht, sie zu relativieren. Trotzdem schlug ihm gerade im eigenen Land viel Feindschaft und Ranküne entgegen, vor allem im Zusammenhang mit dem RAF-Terrorismus der 1970er Jahre. Im Januar 1972 veröffentlichte der Spiegel den Artikel, du hast schon darauf angespielt, den Artikel »Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?« Bölls Appell an die Terroristen der RAF, voran Ulrike Meinhof, ihren Kriegszustand gegenüber der westdeutschen Gesellschaft zu beenden. Der Artikel enthielt eine scharfe Kritik am Umgang der Bild-Zeitung mit dem Phänomen des Terrorismus. Böll scheute sich nicht, die Worte Verhetzung, Lüge, Dreck zu verwenden und von nacktem Faschismus zu sprechen. Heftige Angriffe, besonders in der Springer-Presse, waren die Folge. Böll reagierte mit der Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Die öffentliche Debatte flammte im Herbst 1977 nach weiteren Terroranschlägen und der Entführung Hans-Martin Schleyers wieder auf und Böll geriet erneut ins Fadenkreuz der Kritik. Es gab also auch aktuelle Gründe, ihn um ein Gespräch zu bitten. Also fuhr ich am 13. Dezember 1977 nach Köln zum Besuch in der Hülchrather Straße 7, wo Böll damals wohnte. Die Technikerin des WDR, die eine veraltete Adresse notiert hatte, verspätete sich um eine Stunde. Böll gab kein Zeichen von Ungeduld zu erkennen. Im Vorgespräch fragte er nach der Situation in den Funkhäusern. Die Frage der Selbstzensur interessierte ihn. Darin sah er ein größeres Problem als in der Zensur von oben. Natürlich, sagte er lachend, gäbe es auch Eingriffe anderer Art. Und als ich ihn fragend anschaute, sehen Sie, da gab es diesen Spiegelartikel, der so viel Lärm gemacht hat, will Ulrike Gnade oder freies Geleit. Der hieß ursprünglich ganz anders, nämlich So viel Liebe auf einmal. Eine Anspielung auf einen Artikel der Bild-Zeitung. Und erst darunter stand, will Ulrike Meinhof Gnade oder freies Geleit. Mit vollem Namen, nicht bloß Ulrike. Das hat die Spiegelredaktion eigenmächtig geändert, ohne mich zu fragen. Und durch den Vornamen eine persönliche Nähe zu Frau Meinhof suggeriert, die überhaupt nicht gegeben war. Verstehen Sie? Das meine ich mit Eingriffe anderer Art. Böll sprach leise und sanft. Aber gerade diese Sanftheit verlieh seinen Sätzen Nachdruck. Dann stellte sich endlich die Technikerin ein und das Band lief. Bölls Antwort auf meine erste Frage lief in eine ganz andere Richtung als vermutet. Ich hatte ihn nach seinen literarischen Anfängen gefragt, er sprach über die 30 Jahre davor. So überließ auch ich mich dem Gang des Gesprächs. Wir sprachen etwa 2 Stunden. Danach kam er mir erschöpft vor, zutiefst melancholisch, aber bitterer, als es seiner psychischen Grundausstattung entsprach. Er rauchte viel in diesen 2 Stunden auf eine geradezu süchtige Weise. Ich musste an den jungen, schwer verwundeten Soldaten in der Erzählung »Wanderer, kommst du nach Spaa« denken, der Arme und Beine verloren hat und sich eine Zigarette zwischen die Lippen schieben lässt. Ich habe die Zigaretten nicht gezählt, aber es war ein pausenloses Rauchen, das nicht so recht zu der Sanftheit seiner Sprechweise passte. »Ich weiß, ich sollte das nicht tun«, sagte er, »mein Arzt hat mir davon abgeraten.« Wahrscheinlich war das Rauchen für ihn der einzige Weg, den Druck der Welt weniger stark zu empfinden. Und das galt vermutlich noch mehr für sein Schreiben. Schreiben und Rauchen bildeten eine Einheit, fast im Sinne eines Selbstmordprogramms. Dieter Wellershoff, der langjährige Lektor Bölls, nannte nach dessen Tod das Rauchen ein universelles Ritual. Die große Schule dieses Verhaltens aber sei der Krieg gewesen. Es gibt keinen Grund, an dieser Diagnose zu zweifeln.
Danke. Sollen wir jetzt mal den O-Ton einspielen?
Ja.
Als Sie 1972 den Nobelpreis bekommen haben und in Stockholm Ihre Rede gehalten haben, Versuch über die Vernunft der Poesie,
ja,
da trugen Sie einen Frack. Und die Bilder, die ich gesehen habe von dieser Veranstaltung, die haben mich eigentlich etwas gerührt, weil ich sie mir nie im Frack vorgestellt habe. Damit das nicht missverstanden wird, der Frack hat ihn ausgezeichnet gestanden.
Nein, das glaube ich nicht.
Er hat ihn ausgezeichnet gestanden. Aber
er war geliehen.
Es gibt ja so etwas wie den wirklichen, den geborenen Repräsentanten. Thomas Mann hat sich noch einen geborenen Repräsentanten genannt. Und
um Gottes Willen.
Den kann man sich nur im Frack vorstellen oder bei dem fällt es zumindest gar nicht auf, wenn er einen trägt. Mhm. Diese Art von Repräsentanz streben Sie nicht an?
Nein, ich finde diese Art von Repräsentanz undemokratisch. Und wenn ich eine politische Leidenschaft habe, dann ist es das Demokratische bzw. Republikanische. Und manches, was mir so widerfährt, ist mir zu privilegiert. Ja, positiv und negativ. Möglicherweise das, was Sie mit dem Frack ausdrücken wollen, und das finde ich gar nicht, empfinde ich nicht als abfällig, hängt damit zusammen, dass ich einfach nicht repräsentativ sein kann. Das ist kein Verdienst, das ist keine Bescheidenheit und das Gegenteil wäre auch kein Hochmut. Ich bin es einfach nicht.
Ja, unsere
Vorstellung. Und vielleicht kommt da in der Tatsache, dass man mich für einen Repräsentanten hält, sogar etwas Demokratisches raus. Ja? Übrigens zur Kleidung möchte ich etwas sagen, dass Sie vom Frack sprechen. Ich habe mir den geliehen und das war sehr unangenehm. Ich ziehe ungern solche Sachen an, ich will es auch nie mehr tun. Aber
Ich habe natürlich überlegt, sollst du das Ding anziehen? Ja? Hab mich erkundigt auch, ich wollte auch die Schweden nicht kränken. Für die ist das ganz was anderes. Da laufen also Studenten im Frack rum und ich glaube sogar, manche Sitzungen der kommunistischen Partei oder sozialistischen finden im Frack statt. Es ist einfach ein Kleidungsstück, das die haben. Aber ich hab mir dann gedacht, im Grunde ist es sekundär. Kleidung ist nur primär, wenn sie nichts anzuziehen haben. Also wenn sie frieren, weil sie keinen Mantel haben oder kein Hemd, das ihnen passt oder so. Wenn dieses Elementare der Kleidung wegfällt, wird sekundär und dann wird es eigentlich immer ein bisschen Verkleidung.
Ja. Und ich will dieses Thema nicht vertiefen. Weil
aber es doch, das ist interessant, es wird viel zu wenig über Kleidung gesprochen.
In der Kleidung kommt natürlich dann auch so etwas, auch im Überfluss der Kleidung, so etwas wie der Spieltrieb zum Vorschein.
Auch. Sobald es nicht mehr das elementare Bedürfnis ist, ein paar Schuhe, ein paar Strümpfe, eine Hose und ein Hemd und eine Jacke.
Ja, das ist wirklich wunderbar, der Böll. Also diese Frack-Szene ist wirklich berühmt geworden. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, aber ich durfte ja auch mal in Stockholm dabei sein bei Toni Morrison und das war, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre danach, wurde immer noch von dem Frack von Böll erzählt, weil Böll wollte ihn nicht haben und dann hat man ihm klar gemacht, es muss sein. Und er hat dann irgendwie eine völlig bizarre Vorstellung, als würden sämtliche Schweden im Frack rumlaufen, sondern es ist einzig dieser eine Augenblick im Jahr, bei dem die Menschen und dann hat eben, das hat er, wurde dann auch mir erzählt, weil er sich so spät, weil er einer der Letzten war, die überhaupt diesen Frack, den muss man natürlich leihen, kein Mensch hat einen Frack, gab es nur noch einen, der viel zu groß war. Okay, aber jetzt vielleicht doch nochmal ernsthaft über Böll. Ich selber liebe Böll, also ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber seine Bücher haben für mich als Leser immer eine große Rolle gespielt und sagte kein einziges Wort, wo warst du, Adam? Das waren so Grundtexte, mit denen ich irgendwie ins Lesealter ging. Und ich sehe zu meinem Kummer, dass von Ausnahmen abgesehen Böll eigentlich keine große Rolle mehr spielt, oder täusche ich mich da?
Nein, ich glaube, du täuschst dich nicht, er spielt keine große Rolle mehr. Es ist ja diese gewaltige, ich glaube, 52-bändige Kölner Ausgabe, kleines Format, aber sehr dicke Bände sind erschienen, wo er sozusagen eingesargt worden ist in dieser Gesamtausgabe. Und als sie fertig war, stellte man fest, Böll wird nicht mehr gelesen. Ich habe aber eine interessante Erfahrung gemacht. Es gibt natürlich einzelne Stücke, die immer noch lesebuchfähig sind, wie die erwähnte Erzählung Wanderer kommst du nach Spa und einige andere Zeugnisse der sogenannten Trümmerliteratur, der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Später sind dann seine Briefe aus dem Krieg erschienen, der große Briefwechsel, den er mit seiner Frau Annemarie geführt hat, von dem Hans Wollschläger sagte, das sei sein bestes Buch überhaupt. Ich bin nicht dieser Meinung, aber es ist ein sehr wichtiges Dokument über die Kriegszeit, bevor er eigentlich Schriftsteller wurde. Aber ich habe immer wieder mit großem Interesse und auch als Lernerfahrung mit großem Respekt Bölls essayistische Schriften wieder vorgenommen und finde sie, was damals vielleicht nicht so wahrgenommen wurde, damals stand der Erzähler im Vordergrund, dass von dem Essayist doch einige Stücke wirklich bleiben werden und eingehen sollten in den Bestand. Nur wird Essayistik nicht in diesem Maße gelesen, wie erzählende Literatur gelesen wird. Aber vielleicht ist das der bleibendere, literaturgeschichtlich nicht bleibende, also der bleibendere Anteil von unserem heutigen Interesse her, während Böll natürlich durch seine Wirkung in dieser Zeit eine Figur der Literaturgeschichte immer bleiben wird.
Ja, das glaube ich auch. Also ich habe damals eben auch, als diese Ausgabe, die du erwähnt hast, erschienen ist, nochmal Billard um 9:30 gelesen. Und ich lasse mir das nicht ausreden, das ist ein ganz bedeutendes Buch, Billard um 9:30. Ich fand das wirklich, wirklich sehr stark. Aber
ist es ja auch im Jahre 1959 erschienen. Das war ja das große Jahr, als Blechtrommel erschien. Dann Mutmaßungen über Jakob von Uwe Jonsson und Billard um 21:30 von Heinrich Böll. Daher sagt man ja, ist das Jahr 1959 dieses Annus Mirabilis, das Gründungsjahr der eigentlichen westdeutschen Nachkriegsliteratur. Das war nicht 1949, sondern 1959 mit diesen drei Büchern, die auch dann über die Grenzen hinaus, Jonsson weniger, aber Grass und Böll, viele Leser auch in anderen Ländern erreicht haben.
Ja, naja, und diese ganze Thematik, die ja auch in deinem Interview eigentlich im Zentrum steht, nämlich die ganze Terrorismus- und RAF-Geschichte, freies Geleit für Ulrike Meinhof und so weiter, das hat ihm natürlich auch geschadet. Und dieses Interview in diesem Buch hier ist sehr eindrucksvoll zu lesen und irgendwie hat es mich auch traurig gemacht, weil er ist wirklich verbittert. Nicht verbittert ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist selber einfach ein grundauf trauriger Mensch in diesem Gespräch. Ne?
Ja. Das sage ich auch am Ende des Textes, den ich gelesen habe. Melancholie war sozusagen seine mentale Grundausstattung, aber eine gewisse Bitterkeit mischte sich darin, aufgrund der vielen Anfeindungen, denen er sich ausgesetzt hat. Muss ich ja vorstellen, dass da irgendwie auf der Suche nach den Terroristen, man sagt, fahrt doch mal zum Böll, zu dem Landhaus in der Eifel, da haben die sich versteckt oder so etwas. In just dem Landhaus hat er dann einige Zeit vorher Alexander Solzhenitsyn untergebracht, als der
aus
der Sowjetunion gekommen war, hat er Unterschlupf gefunden bei Heinrich Böll in dessen Landhaus in der Eifel. Und da sollten die Fahnder nun die Terroristen suchen. Das war so, wurde so auf kommuniziert.
Nein, wenn man das liest, dann erinnert man sich an diese glücklicherweise vergessene Hysterie damals in den 70er Jahren. Es war wirklich diese Gesellschaft jedenfalls, die sich geäußert hat, total hysterisiert. Nun war es natürlich auch, was die Terroristen damals gemacht haben, das war ja nicht ohne. Aber ich halte mir das manchmal von Augen, wenn ich mich wundere über die heutige Hysterie. Eigentlich ist diese Gesellschaft schon immer hysterisch gewesen. Gut. Lieber Hanjo, ich glaube, wir sollten vielleicht den nächsten Ton spielen oder den nächsten Autor uns vornehmen. Nun hast du hier geschrieben, Lenz oder Enzensberger. Du hast die Wahl.
Auf Deutsch sagt man up to you.
Also ich finde ja Enzensberger spannend. Ja?
Enzensberger. Gut. Das ist dann der letzte der vier O-Töne.
Wir können auch beide machen. Also ja, gut. Also Enzensberger.
Also wenn ich zur Erläuterung, dieses Gespräch, der Ausschnitt aus dem Gespräch ist im Jahre 2001 aufgenommen worden. Sie alle haben in Erinnerung, das haben wir alle in Erinnerung, den 11. September des Jahres 2001, die Anschläge in New York. Und ich fuhr dann etwas kurz danach nach München, um mit Hans-Magnus Enzensberger ein Gespräch zu führen unter dem Titel Rückblick auf den Anfang des Jahrhunderts. Das war das erste Jahr des neuen Jahrhunderts mit diesem Terroranschlag in New York. Und welche Zäsur er möglicherweise in der Weltpolitik sein würde. Das ist also ein weit ausgreifendes, auch relativ langes Gespräch, das in der Sendelänge über anderthalb Stunden dauerte und dann auch vom Deutschlandfunk übernommen wurde, also auch sehr weit ausgestrahlt wurde über diese Situation.
Hans-Magnus Enzensberger, das Jahr 2001, auf das wir im Gespräch zurückblicken wollen, war ein interessantes, in seinen historischen Dimensionen bedeutungsvolles Jahr, aber nicht unbedingt ein erfreuliches. Ich habe im Geschichtsatlas der letzten 500 Jahre zurückgeblättert und festgestellt, dass kein früheres Jahrhundert sich so bedrohlich und auch so signalhaft eingeführt hat wie das 21. Jahrhundert. Der 11. September, das konnte man ja schon wenige Tage danach hören und lesen, habe alles verändert, eine neue Epoche der Weltgeschichte eingeläutet, wie es mit einem berühmten Zitat gesagt wurde. Wie blicken Sie auf dieses Jahr? Wird sich seine Bedeutung vielleicht aus historischem Abstand relativieren oder ist 2001 tatsächlich eine epochale Zäsur? Ja, zunächst ist mein Instinkt natürlich erstmal, mich wieder borstig zu stellen gegenüber solchen Behauptungen. Der Satz, es sei seit diesem Tag alles anders geworden, der ist ja manifest unrichtig, denn wenn ich aus dem Haus gehe und einkaufe, wenn ich meine Arbeit mache, wenn ich telefoniere, sogar wenn ich fliege, dann ist das prima vista nicht festzustellen, sondern das Trägheitsmoment einer Bevölkerung von so vielen Milliarden Menschen ist ja sehr, sehr stark. Also das meiste behält seine Routine, die geht also weiter. Man muss also eine ganz andere Perspektive einnehmen. Man muss schon ein bisschen Vogelperspektive haben, um zu so einem Schluss zu kommen. Was ich nicht bezweifle dagegen ist, dass dieser Tag einer von den wenigen sein wird, bei der man dann vielleicht seinen Kindern oder, wenn es hochkommt, seinen Enkeln erzählt. Und alle wissen dann, wo sie an diesem Tag waren. Es ist ein bisschen die Ermordung Kennedys zum Beispiel, der erste Mensch auf dem Mond, der Fall der Mauer. Das wären so Präzedenzfälle. Es ist ja eigentlich merkwürdig, dass dann die Leute wissen, ich war da in Rom in dem Café gesessen, als das passierte. Und das ist natürlich schon etwas, was ein Datum auszeichnet. Also der 11. September verdankt sein Echo, seinen Widerhall auch der Tatsache, dass er ein riesiges Spektakel war, also ein großes Medienereignis unter anderem. Und das ist natürlich auch eine neue Dimension des Terrorismus, dass der Terrorismus medial inszeniert wird, dass eigentlich der Medieneffekt vielleicht noch größer ist als der unmittelbare materielle Schaden oder der Mord, der damit verbunden ist. Sondern offenbar kam es ja den Autoren des Unternehmens darauf an, dass die Weltbevölkerung zusieht.
Hans Magnus.
Danke.
Ja, was gefällt dir daran?
Also das war der Anfang des Gesprächs. Es entwickelt sich dann, wie gesagt, noch anderthalb Stunden weiter. Was mir daran gefällt, ist ein typisch enzensbergersche Duktus, dass er zunächst mal die Frage, ich habe ja gesagt, ist es ein epochales Ereignis oder wird das sich später relativieren, dass er etwas in dieser Frage unterläuft, sich etwas widerborstig stellt und sagt, das ist irgendwie, das Trägheitsmoment ist so groß, dass für die meisten Menschen das Leben ganz normal weitergeht. Aber wir erinnern uns natürlich an diese konkrete Situation. Ich weiß noch genau, ich saß in dem Café in Rom, ich weiß auch genau, wo ich war. Ich saß in meinem Büro und schrieb an einem Artikel. Und da öffnete sich die Tür, eine Kollegin kam rein und sagte, da ist gerade ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen. Ich hob den Kopf und sagte, aha. Hab das aber für einen Unglücksfall gehalten und so weiter. Und dann kam sie eine Viertelstunde später und sagte, schon wieder ein Flugzeug im World Trade Center. Und erst dann habe ich mich erhoben und bin rübergegangen in die anderen Räume, wo der Fernsehapparat stand, wo man das inzwischen im Fernsehen betrachten konnte. Das ist die mediale Inszenierung, auf die Enzensberger verweist. Da wissen die meisten von uns noch ziemlich genau, was sie am 11. September 2001 getan haben, vielleicht auch gedacht haben.
Also es ist ja für ihn ganz wichtig, das geht aus diesem Interview hervor, nicht mit der Mehrheit zu singen. Also wenn er schon singt, dann singt er alleine. Und wenn er etwas sagt, dann darf es nicht das sein, was eben schon gesagt worden ist. Das ist eigentlich eine Haltung, die mir irgendwie imponiert. Nicht, dass ich ihr immer unbedingt folgen könnte, aber es ist wirklich eindrucksvoll und du zitierst ja auch, ich glaube sogar in deiner Einleitung zu Enzensberger, dieses berühmte Gedicht, der fliegende Robert, das so etwa heißt, du kannst mich korrigieren, Eskapismus ruft ihr mir zu, was sonst sage ich bei dem Sauwetter und fliege davon. So etwa war es, ne? Ja, ja, genau.
Wörtlich.
Und das hat mir eigentlich immer an ihm gefallen. Nun ist das ja, muss übrigens einen Hinweis geben, der vielleicht doch ein bisschen, nicht bedrückend, aber doch interessant ist, dass alle die Autoren, die in diesem Buch vorkommen, nicht mehr leben. Es ist also eine Vergangenheit, über die wir reden. Aber eine Vergangenheit, von der ich glaube, dass sie immer noch uns sehr angeht und immer noch wichtig ist. Also Enzensberger hat damals natürlich eine eminente Rolle gespielt. Er war ja auch ein ein Mann, der ganz viel ins Werk gesetzt hat, der hat diese Zeitschrift Transatlantik gegründet, die eine Zeit lang also wirklich toll war. Er hat die andere Bibliothek gegründet, die es ja heute noch gibt.
Das Kursbuch.
Kursbuch, ja.
Die Zeitschrift, das Kursbuch in den Spät-60er Jahren. Es gibt zwei Gespräche mit Enzensberger in diesem Buch. Das erste Gespräch habe ich 1979 aufgenommen unter dem Titel Der kurze Sommer der Anarchie. Und das war die Phase der Spät-60er Jahre, wo Enzensberger sich auch manifest in die Protestbewegung eingereiht hat. Das war aber eine relativ kurze Phase und eine Grunddistanz hat er immer beibehalten. Ja, ja. Und dann hat er diese Phase ja auch der Politisierung später in seinem Kuba-Epos Der Untergang der Titanic besungen.
Das ist wirklich ein starkes Buch. Das hat starkes mich damals Buch, ja. sehr beschäftigt. Und trotzdem frage ich mich, aber das ist vielleicht auch eine blöde Frage, was von Enzensberger bleibt. Glaubst du, dass er noch eine große Rolle spielt?
Es ist eine sehr umfangreiche Frage. Ja. Also welche Literatur spielt überhaupt noch eine sehr große Rolle? Ja. Auch ja. Heinrich Böll, haben wir festgestellt, wird so nicht mehr gelesen. Und es gibt, der zweite Autor, den ich hier in dem Buch befrage, ist Wolfgang Hildesheimer. Da hat schon dein früherer FAZ-Kollege Marcel Reich-Ranitzky gesagt, naja, der Hildesheimer war ein sehr netter Autor, ich habe ihn nie besonders geschätzt, aber ihm widerfährt das, was den meisten Autoren widerfährt, die werden vergessen. Und ich finde, das gehört natürlich auch zur literaturkritischen Aufgabe, dass man versucht, die Bücher neu zu prüfen und für etwas an Land zu ziehen, was aufbewahrenswert ist. Und zwar nicht nur rein literaturgeschichtlich, sondern auch für die Gegenwart. Enzensberger wird ja merkwürdigerweise am häufigsten bei seinen frühen Texten zitiert, die in den 60er Jahren entstanden sind, wie Die Sprache des Spiegel und so weiter.
Ja, diese Essays, die sind wirklich toll.
So ein Essay oder die Theorie des Tourismus. Und da komme ich zu etwas, was du gesagt hast, er möchte nicht mit der großen Menge konform gehen, sondern eine eigene Meinung vorantragen. Er aber hatte immer den Ehrgeiz gehabt, ein bisschen nicht die Distanz zur Menge, glaube ich, war für ihn das Störende. Er war der Menge immer etwas voraus. Er hatte ein gutes Gespür für kommende Entwicklungen. Er konnte beim Tourismus, der sich in den Spätfünfziger Jahren der Adenauer Republik entwickelte, konnte er sehen, welche Dimensionen das annehmen wird. Er entwickelte daraus die Theorie des Tourismus, die das beschreibt, was dann erst in voller Blüte erst kommt. Oder Die Sprache des Spiegel, in der genau beschrieben ist, was 50 Jahre später in der sogenannten Relotius-Affäre den Spiegel in Schwierigkeiten und Erklärungsnöte gebracht hat. Also das war eine spezifische Begabung von Enzensberger. Er hat auch früher als andere die ökologische Bewegung vorweggenommen. Er hat sich, anders als viele Theoretiker dieser Zeit, die von der Frankfurter Schule, von Adorno und Marcuse und Horkheimer beeinflusst gewesen sind, sich mehr für, so hieß auch ein Buch von ihm, für Einzelheiten interessiert, für das Konkrete. Und aus dem, das Konkrete so genau angeschaut, dass man die möglichen Entwicklungsmöglichkeiten des Konkreten daraus voraussehen und entwickeln kann. Und dafür hat er, wie gesagt, ein großes Gespür gehabt, das bis in die 90er Jahre ging, als er in seinem großen Essay, in dem Essay Die große Wanderung, so eine Art Prophetie der Migrationsbewegungen beschrieben hat, die Migrationsbewegung. Das war aber, glaube ich, der letzte Markstein, den er eingeschlagen hat. Damit hatte er sein bleibendes Werk, wenn man so will, vollbracht. Dann war er natürlich, muss man sagen, doch ein bleibender Lyriker, der 7, 8, 9 Gedichtbände publiziert hat, und sicher gibt es da mehr als die 6 von Gottfried Benn genannten Gedichte, die in den Kanon der deutschen Poesie eingegangen sind. Von Landessprache in dem ersten Band 1957 bis in die späte Zeit hinein. Und die Geschichte der Wolken zum Beispiel, ein später Gedichtband, was für schwerelose, wunderbare Wolkengedichte das sind. Das ist doch eine spezifische Begabung gewesen. Er war kein Lyriker, der sozusagen wie das Gespann Celan-Bachmann im alten Sinne des Dichterischen agierte, sondern der eine Art intellektuelle Poesie, aber doch mit einem so entwickelten, feinen Formgefühl produziert hat, dass es unverkennbar ist, seine Handschrift ist, wenn man die Gedichte mit ihnen konfrontiert ist. Ja, ja. Unverkennbar seine Handschrift ist. Und das muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass man ein Gedicht auf den ersten Blick als einem Autor oder einer Autorin zugehörig erkennt.
Ja, ja. Nein, da hast du sicher recht. Und er ist natürlich eine Figur, vielleicht können wir am Ende noch mal einen Satz darüber verlieren, des öffentlich agierenden und intervenierenden Intellektuellen, von dem ich mich frage, wo es die eigentlich heute gibt. Aber das ist ein Thema, vielleicht finden wir nachher noch ein bisschen Zeit dafür. Jetzt ist die Frage, Lenz, du hattest auch Rezzori, aber den haben wir uns, glaube ich, geschenkt, oder wie war das? Entscheide du.
Nee, mach du das. Lenz oder Rezzori?
Also, ich würde jetzt mal sagen, nachdem wir jetzt Enzensberger hatten, fände ich zur Abwechslung Rezzori eigentlich ganz schön. Und zwar deswegen, weil Gregor von Rezzori, ich weiß gar nicht, ob den überhaupt noch jemand kennt, ich habe nämlich ein besonderes Verhältnis dazu. Wir hatten vor genau 10 Jahren hier in dieser Akademie eine Gedächtnisveranstaltung zum 100. Geburtstag von Gregor von Rezzori. Und dabei war sein Sohn, der heißt Ezzelino von Wedel, sowie Tillmann Spengler. Und das war ein sehr launiger und wirklich, glaube ich, gelungener Abend. Und weil ich den überhaupt noch nie gelesen hatte, den Rezzori, habe ich mir die berühmten maghrebinischen Geschichten gekauft als Rowohlt Taschenbuch. Das habe ich jetzt nochmal reingeguckt und da steht vorne drin, Rowohlt Verlag 2007, 44. Auflage. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt, 44. Auflage. Und dann muss ich allerdings sagen, habe ich jetzt versucht, bin aber noch nicht weit damit gekommen, sein letztes Buch zu lesen. Das heißt Kain, also wie die biblische Figur Kain, das letzte Manuskript. Kennst du das?
Nein, das kenne ich nicht. Das ist der zweite Teil eines großen Romanprojektes. Der erste Band ist der Tod meines Bruders Abel.
Ja.
Und Kain, ja, weist sich schon von der Namensgebung her als zugehörig zu diesem Romankomplex. Die Grundfigur dieses Romans, der Tod meines Bruders Abel, war der NDR-Radioredakteur Jürgen Schüttekopf, der in den 50er Jahren Redakteur war, in der Zeit, als Gregor von Rezzori beim NDR,
richtig, der war ja,
beim NWDR tätig war. Ich lese mal dieses kurze Porträt, damit Sie ein bisschen in die Figur Rezzori eingeführt sind. Von dem gibt es dann keinen O-Ton. Ja. Zu meinen unvergesslichen Begegnungen mit Schriftstellern gehört die mit Gregor von Rezzori. Im Juni 1989 kam er zu einer Lesung ins Funkhaus des NDR nach Hannover. Bei dieser Gelegenheit konnte ich das Porträtgespräch mit ihm führen, das in diesem Band abgedruckt ist. Rezzori war damals schon lange ein Außenseiter der deutschsprachigen Literatur, dem Literaturbetrieb seit 30 Jahren abhanden gekommen und von der Kritik kaum zur Kenntnis genommen. Dabei war er, wie sonst nur wenige deutschschreibende Autoren, ein internationaler Schriftsteller. Fast alle seine Bücher wurden in die großen Weltsprachen übersetzt. Der Roman Der Tod meines Bruders Abel wurde von Elie Wiesel in der Washington Post als Meisterwerk besprochen. Von den Denkwürdigkeiten eines Antisemiten, problematischer Titel, hat George Steiner gesagt, sie gehörten zu den wenigen Büchern, die von der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts übrig bleiben würden. Und der Erzählungsband The Snows from Yesteryear, die englische Fassung eines Buches, das nach dem Willen des Autors eigentlich Schnee von gestern heißen sollte und dann von seinem deutschen Verlag den törichten Titel Blumen im Schnee erhielt, wurde in England 1988 zum Buch des Jahres gewählt. Das hat Gregor von Rezzori in Deutschland nichts genützt. Es hat sich nicht einmal herumgesprochen. Für die Fachleute des Literaturbetriebs blieb er eine Figur, die man literarisch nicht ernst zu nehmen brauchte. Dabei hatte er auch in Deutschland eine Lesergemeinde, war in gewisser Weise sogar berühmt, dank seiner 1953 veröffentlichten maghrebinischen Geschichten, 44. Auflage heute. Mit diesem Buch war ihm etwas Außerordentliches gelungen. Eines jener Bücher, die sich bis zu einem gewissen Grad von ihren Autoren lösen und für sich weiter bestehen, wie ein später Ableger von Tausend und eine Nacht. Die maghrebinischen Geschichten waren das späte Zeugnis einer verlorenen Welt des alten Balkan, der ethnisch bunt gemischten Donaumonarchie mit dem Judentum als ethnischem Ferment. Während die deutsche Literatur der 50er Jahre mit dem Erbe des Dritten Reiches und den Errungenschaften des Wirtschaftswunders beschäftigt war, wandte sich Rizzori der althabsburgischen Welt jenseits des Eisernen Vorhangs zu, die ihn selbst hervorgebracht hatte und die in Hitlers Weltunterwerfungsfeldzug endgültig zerstört worden war. Schon das machte Rizzori zum Außenseiter. Hinzu kam sein exzentrischer Lebensstil. Er trug maßgeschneiderte Anzüge, bewegte sich in mondänen Milieus, wirkte als Gelegenheitsschauspieler in Filmen mit, etwa in Viva Maria von Louis Malle. Darin spielte er an der Seite von Brigitte Bardot und Jeanne Moreau einen Zauberer, spielte in gewisser Weise sich selbst, betörend und hochstaplerisch. Mit dem Ergebnis, dass der Spiegel ihm 1959 eine Titelgeschichte widmete. Dann aber ging er nach Italien und heiratete Beatrice Monti della Corte, die Inhaberin einer renommierten Mailänder Kunstgalerie. Man ließ sich auf einem Hügel des Arnotals unterhalb von Vallambrosa in der Toskana nieder. Um den aufwendigen Lebensstil zu finanzieren, schrieb Rizzori fortan Reportagen und Glossen für internationale Blätter, für Elle in Frankreich, den Giornale von Indro Montanelli in Italien, den Playboy in Amerika sowie eine Vielzahl anderer Zeitschriften. Journalistisch exquisite Ware, doch kaum geeignet, das Image eines seriösen Schriftstellers aufzupolieren. So blieb Rizzori ein Außenseiter. Und als er sich in seinen letzten Lebensjahrzehnten wieder dem Romanschreiben zuwandte und Buch um Buch publizierte, entging er nicht dem Vorurteil von vornherein unter der Kategorie U, gleich Unterhaltung, abgelegt zu werden. Er hat sich selbst einen Epochenverschlepper genannt, einen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts an der Schwelle des 21. Tatsächlich war er eine anachronistische Erscheinung, letzte Verkörperung jenes alten Österreichs, das schon bei Robert Musil den Fabelnamen Kakanien erhalten hatte. Als Person wird er allen, die ihn gekannt haben, unvergesslich bleiben. Seine Weltläufigkeit, sein Witz, seine Gelassenheit, seine Eleganz, sein eindrucksvolles Gesicht mit den großen Goethe-Augen und den durch reichlichen Gebrauch entstandenen Lachfalten, die ihn manchmal wie einen weisen Satyr wirken ließen. Er hat ein turbulentes Leben gelebt und ein reiches Werk hinterlassen, das noch lange nicht ausgeschöpft ist und von späteren Generationen vielleicht entdeckt werden mag.
Ja, vielen Dank, lieber Hanjo. Gibt es noch ein Thema, das du gerne abschließend diskutieren oder präsentieren möchtest? Also ich habe zum Beispiel eine Frage, das wird dir jetzt sicher nicht sehr angenehm vorkommen, aber wir beschäftigen uns ja manchmal, ohne es eigentlich zu wollen, mit der Lage des öffentlichen Rundfunks. Und eigentlich kein Thema, über das man nachdenken müsste, aber nach dieser Affäre im MDR und nach der Frage, ob es überhaupt noch jemals eine Gebührenerhöhung geben wird, denkt man, ist eigentlich das Fernsehen und sind diese 52 öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ist das eigentlich das, was wir wollen oder brauchen? Und du bist ja nun ein weit erfahrener und ich glaube auch in deinem Beruf verliebter Rundfunkmensch gewesen und bist es noch. Wie findest du die ganze Debatte?
Finde ich eine kleine, nicht Korrektur, eine kleine, einen anderen Akzent setzen darf. Ich war ein leidenschaftlicher Rundfunkautor. Ich habe auch mit Leidenschaft für dieses Medium gearbeitet, auch für die spezifischen Möglichkeiten dieses Mediums, also Hörspiel und Feature und so weiter und für Formen, die man in anderen Medien auf diese Weise nicht machen kann. Aber ein großer Rundfunkautor Und ein noch bis heute nicht völlig vergessener Feature- und Hörspielautor war Ernst Schnabel, der für 4 Jahre das Unglück hatte, Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks zu sein und von dieser Zeit sagte, sie habe ihn als Schriftsteller zerbrochen und hätte seine Laufbahn als Schriftsteller ruiniert. Dieser Ernst Schnabel hat gesagt, lieben kann ein Autor nur Papier. Das ist die kleine Korrektur von der leidenschaftlichen Rundfunkarbeit.
Ach so, ja, okay. So, ja.
In diesem Sinne sind mir meine Bücher wichtiger als die Dinge, die unwiederbringlich im Archiv des NDR herumliegen. Mehrere tausend Sendungen. Das liegt im Archiv. Während die Bücher eine nicht sehr ausgeprägte, aber eine nicht völlig unmerkliche Gegenwart behalten vielleicht. Eine andere jedenfalls als die Rundfunkarchive. Das ist das eine. Jetzt die andere Frage zum Rundfunk, zu dem, was ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den ich im Prinzip für ein unentbehrliches Instrument unserer Gesellschaft halte. Nicht, man muss jetzt nicht mal das Verfassungsgericht zitieren, dass das ja auch mehrfach festgestellt hat. Ich weiß nicht, ob man heute auch noch dort in Karlsruhe so urteilen würde. Aber dass es zu einer demokratischen Gesellschaft einen Rundfunk, also Fernsehen und Hörfunk, braucht, der nicht von kommerziellen Interessen geleitet ist und nicht von politischen Vorgaben bestimmt. Unverzichtbar. Das ist das eine. Die Frage, ob es diese Ausgestaltung haben muss mit dieser Zahl von Rundfunkanstalten und mit über 60 Radioprogrammen, die diese Sender treiben und den diversen Fernsehprogrammen und so weiter, ist wieder ein sehr weites Feld. Das Problem, das mich bedrückt, ist ein anderes. Ich habe den NDR im Januar 2006 verlassen, das ist 17 Jahre her, und ich habe mich in diesen 17 Jahren immer zurückgehalten mit Äußerungen über den Rundfunk und speziell über den Sender Norddeutscher Rundfunk, für den ich tätig war, weil ich auch Pensionär dieses Senders bin und eine gewisse Loyalität dieser Institution gegenüber empfinde und mich nicht als denjenigen sehe, der sich dazu öffentlich übermäßig äußern sollte. Was mich aber doch bekümmert und bedrückt, speziell ist die Entwicklung zum Beispiel der Radioprogramme oder eines Programms, für das ich damals verantwortlich war, oder mitverantwortlich war, nämlich NDR 3 hieß es damals, hieß dann ab 2002 NDR Kultur. Und was aus der alten Pracht geworden ist, was wir damals für Sendungen gemacht haben, sowohl im musikalischen wie im Wortbereich, was an Hörspielen gelaufen wurde, was rezipiert wurde, solche Gespräche, das ist alles undenkbar geworden, das gibt es gar nicht mehr. Und wenn es das gibt, gibt es nur noch im Abendprogramm vielleicht an entlegenen Stellen. All das ist verschwunden. Vor allem ist aber die Grundidee eines Senders, der sich der Kultur verpflichtet und der die Begriffe Qualität und Einschaltquote nicht als Gegensätze denkt, sondern für ein qualitätvolles Programm eine möglichst hohe Einschaltquote sucht. Was nützt denn die Einschaltquote, wenn die Qualität nicht mehr da ist? Was nützt die Qualität, wenn nicht eingeschaltet wird? Beides muss man als Redakteur oder als Verantwortlicher im Auge haben, ein Qualitätsprogramm zu machen und sich bemühen, dafür möglichst viele Hörer und Hörerinnen zu finden. Das ist doch die Selbstverständlichkeit. Dafür sind wir ja dann Redakteure geworden. Und das ist jetzt nicht nur, dass es die Populärprogramme gibt, die muss es ja geben, um auch die Gebühren zu legitimieren. Aber das, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk maßgeblich da ist, nämlich Kulturprogramme zu senden, dass die auf dieses, wie ich finde, doch sehr kümmerliche Niveau herabgewirtschaftet worden sind, wie es besonders beim Norddeutschen Rundfunk sich zeigt, das kann ich an diesem Abend zu sagen nicht völlig unterdrücken.
Ich glaube, wir nehmen das als Schlusswort an die Adresse des Intendanten.
Naja, ich weiß nicht, ob es gut beraten wird. Es wird nicht viel ändern an den Zuständen, weil natürlich das, was ich nach außen als in diesem RBB-Skandal gezeigt hat. Das ist die sichtbare Außenseite eines Bewusstseinsverfalls für das, wofür man da ist, was innerhalb der Anstalten sich vollzieht. Ich glaube, ich möchte da niemanden schuldig sprechen. Es ist ein komplizierter Prozess. Es gibt ja auch enorme, muss man sagen, Veränderungen der Gesellschaft. Die Fernsehprogramme werden von den Jüngeren nicht mehr rezipiert. Die kommunizieren mit Social Media. Rundfunk wird im Wesentlichen als Podcast rezipiert, nicht mehr als Sendungen, die man jetzt zeitgleich hört, wenn sie ausgestrahlt werden. Und wie man unter diesen Umständen den Ehrgeiz darauf richten kann, auch solche Programme zu senden, die dann gehört werden sollen, wenn man sie ausstrahlt. Sondern jeder macht sich sein eigenes Programm. Jeder Gebührenzahler oder Zahlerin ist ein Programmdirektor für sich und macht sich das, was er selber will. Er braucht dafür keine anderen Instanzen mehr. Das war früher entscheidend anders. Und diese Veränderung muss man natürlich auch sehen, um die Problematik zu erkennen, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk objektiv steckt. Also dieses sozusagen als schwache Verteidigungsrede. Okay. Und da hinten war eine Frage, nicht?
Ja.
Ja.
Das ist gut, dass Sie das sagen. Das habe ich vergessen, auf diese Sendung hinzuweisen. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Sendung überhaupt. Ich habe sie nie gehört, weil es mir einfach zu früh ist.
Also, um das in Erinnerung zu rufen, sie wird um 8.30 Uhr ausgestrahlt. Und ich habe mir, um dazu ein Wort zu sagen, weil diese Sendung wirklich wichtig ist und immerhin es fertig bringt, im Sinne des, wir hatten einen Intendanten, Jobst Pflog, dessen Name vielleicht noch in Erinnerung ist, der unbedingt diese Sendung loswerden wollte.
Warum?
Weil er sie als einen sogenannten, so nannte man das, einen Formatbruch. Wir sind ein Fließprogramm, wo das eine in das andere übergeht und Wort und Musik sich ständig die Hand geben und ergänzen, aber bitte kein Musikstück oder kein Wortbeitrag länger als 5 bzw. 3 Minuten.
Ja, ja, ja.
So. Und dieses fließende Programm, das dazu führt, dass man es als Hintergrundkulisse sich noch vorstellen kann, aber als Zuhörprogramm sich mehr und weniger nicht mehr eignet. Darin war eine halbstündige Lesung natürlich ein Formatbruch. Das Grundformat dieser Welle ist damit gebrochen. Es war aber damals, als diese letzte große Programmreform ins Werk gesetzt wurde, 2002, die populärste Sendung dieses Programms, die bekannteste, die am meisten gehörte, immerhin hörten da jeden Morgen 80.000 Hörer. Das ist 0,9%, aber 80.000 sind mehr als in alle norddeutschen Theater zusammen hineinpasst. Dann ist es eine gewaltige Summe.
Eine richtige Kleinstadt.
Welches Buch erreicht 80.000 Auflage? Das ist schon gewaltig. Und mein Ehrgeiz ist damals gewesen, aus dieser Reihe eine Art Bibliothek, Hörbibliothek der Weltliteratur zu machen, von Homer bis heute. Also da wurde auch die Odyssee vorgelesen oder dann das Göttliche Komödie oder Charles Lamb, Prosafassungen von Shakespeare oder Peter Weiß oder Wolfgang Hildesheimer oder Siegfried Lenz. Gegenwartsliteratur, jüngere Vergangenheit etc. Heute wird leider, muss ich sagen, nur noch Gegenwartsliteratur vorgelesen. Literatur, die gerade veröffentlicht worden ist und einen sogenannten Gesprächswert besitzt. Und diese Abkoppelung vom Traditionsbestand der Literatur vollzieht sich aber nicht nur im Radio, vollzieht sich überall. Es gibt ja kaum noch einen Verlag, der Klassiker herausbringt. Hansa bringt gelegentlich nochmal einen Klassiker heraus, jetzt gerade Jahrmarkt der Eitelkeit von Thackeray. Hat sogar den Platz 4 der Bestenliste erklommen, Vanity Fair, in seiner Neuübersetzung. Und man feiert das, als wenn das Buch noch nie zu lesen gewesen wäre. Dabei gibt es sicher schon 10 ältere Übersetzungen. Dieser Traditionsabbruch, der sich da vollzieht, dass es große deutsche Schriftsteller gibt wie Mörike, von denen man keine Gesamtausgaben mehr finden kann. Kein Verlag fühlt sich bemüht, sich noch eine Werkausgabe von Mörike oder Brentano oder Arnim herauszubringen. Werkausgaben sind Finis. So, und das vollzieht sich parallel, indem man sagt, wir lesen nur noch Gegenwartsliteratur. Und meist in den Aufnahmen, die die Verlage selbst produzieren, sodass der Sender nur zur bloßen Abspielstation von Verlagsproduktionen wird. Die werden ja nicht mehr im Rundfunk produziert, wie in Anführungszeichen meiner Zeit. Wir haben jedes Jahr 150 Lesungen in Hannover mit Schauspielern, Gerd Westphal, Rolf Beusen produziert, Maria Becker.
Gerd Westphal.
Ja, Gerd Westphal nannte ich schon, also der als bekanntesten, den alten, aber auch Christian Brückner und so weiter.
Ja, Brückner.
Das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Man sendet die Hörbücher, die Verlage parallel zu den Büchern herausbringen und bringt redaktionell, hat man gar keinen Einfluss mehr darauf. Und deswegen ist das Qualitätsgefälle zwischen dem einen Buch und dem anderen Buch relativ groß. Weil es nicht mehr eine richtige Wahl der Redaktion gibt, die entscheidet, was wir lesen. Und da ist bei der Weltliteratur immer ein gewisser Standard gesichert, wenn man Fontane oder Dickens oder Camus liest.
Meine, so. Jetzt endet es ein bisschen mit dem Gefühl, früher war alles besser. Was? Ich kann es nicht ändern, vielleicht war früher wirklich alles besser, oder?
Nein. Das darf nicht das Schlusswort sein. Wenn der Eindruck zurückbleiben sollte, dann haben wir dich ganz schlecht gemacht hier, nein. Ulrich.
Es war ein misslungener Scherz. Wenn Sie aber diese Interviews nochmal lesen, man hat ja immer das Gefühl, wir leben in besonders rauen Zeiten oder in besonders turbulenten Zeiten. Dieses Gefühl verfliegt, wenn Sie diese alten Texte lesen. Denn es war früher auch schon nicht besser.
So.
Ist das jetzt ein Schlusswort? Gut. Ja. Danke, lieber Hanjo.